Was ist dein Lieblingsessen? Ja, vielleicht frage ich gerade mal hinter den Technikpult. Jan, was ist dein Lieblingsessen?
Also es muss vor allem viel sein.
Also Jan sagt, es muss vor allem viel sein.
Und dann esse ich, glaube ich, ganz gerne Chili, weil das geht immer.
Ja, Chili geht immer, sagt er. Also wer dem Jan eine Freude machen möchte, egal was, Hauptsache viel. Und wenn ihr ihm dann auch noch geschmacklich eine Freude machen wollt, bringt ihm doch einfach Chili und zwar viel. Schmaudi, bei dir, was ist dein Lieblingsessen?
Grillen.
Cool, der Schmaudi isst gern Grillen. Also nicht die kleinen Insekten, sondern er isst gern Würstchen und Steaks und alles mögliche vom Grill. Ist das richtig so? Ja, kann man sagen, gell? Also, eines meiner absoluten Lieblingsessen ist Pizza. Pizza ist für mich tatsächlich eine der Sachen, die ich eigentlich immer esse. Wenn die Jessie fragt, hey, was geht ab? Was hättest du gerne, mein Lieber? Dann sage ich Pizza. So ein Default-Modus. Essen ist was Tolles, Pizza essen ist was sehr Tolles. Es ist immer wieder auch mal ein bisschen risikobehaftet. Also wenn Jessie und ich Pizza bestellen, dann sind wir meistens enttäuscht. Also weil die dann ein bisschen lappig ist oder ist zu feucht oder ist nicht knusprig genug und so. Das ist eine heikle Sache, aber das kennt ihr vielleicht auch mit eurem Lieblingsessen. Das ist wirklich am besten wahrscheinlich, wenn es Mama kocht oder wenn ihr das selber macht oder bei eurem Lieblingsrestaurant esst. Anyways, stell dir mal vor, du lädst einen guten Freund ein zum Pizzaessen. Du machst dein bestes Pizza-Rezept, bereitest das alles vor, dein Freund, sagen wir mal, ihr ladet den Thorsten Jannik ein. Wir nehmen jetzt mal den Thorsten. Der Thorsten kommt zu euch, ihr serviert ihm diese super, super leckere Pizza und der Thorsten macht Folgendes. Der geht mit der Nase so drüber, riecht dran und sagt, geile Pizza. Und das war's. Oder stellt euch vor, er wird einfach nur mal die Pizza betasten, so gute Konsistenz, der Rand ist schön knusprig, das merke ich an den Fingern und die Soße ist heiß. Sehr tolle Pizza. Und dann würde er die Pizza nicht mehr anfassen. Das wäre absurd. Warum? Weil Essen so ein multisensorisches Erlebnis ist. Essen ist nicht nur eine Sache für einen Sinn, sondern für alle Sinne. Also du riechst die Zutaten, du riechst den Knoblauch, du siehst, wie der Dampf aufsteigt von dem Käse. Du fühlst den warmen Teig in deiner Hand. Du hörst, wie der Rand so cruncht, wenn du reinbeißt. Kannst du es vorstellen? Das ist, was du spürst und hörst. Und du schmeckst die Gewürze. So. Gott hat dich also mit 5 Sinnen ausgestattet. Und diese 5 Sinne hat er dir gegeben, um die Schöpfung wahrzunehmen, seine Schöpfung zu genießen. Und diese 5 Sinne sind wie so jeweils ein Puzzleteil und die ergeben ein großes Ganzes, wenn sie ineinander greifen. Und das stimmt nicht nur für die Schöpfung und für die Wahrnehmung der Schöpfung, sondern die These für die Message heute ist, das stimmt auch für den Schöpfer. Dass Gott dich ausgestattet hat mit deinen 5 Sinnen, damit du deinen Gott erleben kannst mit deinen 5 Sinnen. Das ist genauso, wie es sehr schade ist, wenn eine Pizza nur mit einem Sinn genossen wird, so ist es auch schade, wenn wir Gott nur mit einem Sinn oder mit einer Möglichkeit wahrnehmen und alle anderen Möglichkeiten außen vor lassen. Dann bleibt die ganze Sache eindimensional. Also der vielseitige Gott der Bibel, der lädt dich auch ein, ihn mit allen Sinnen auf vielseitige Art und Weise zu begegnen. Und das ist das Thema für die heutige Message. Gott begegnen, Gott lieben mit allen Sinnen. Aber wie soll das gehen? Gott mit allen Sinnen begegnen. Es klingt irgendwie ein bisschen abgefahren. Wir kommen gleich auf dieses Thema zu sprechen. Wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt, mit euren 5 Sinnen Gott zu erleben, dann schreibt uns das doch unten in die Kommentarzeile rein. Wenn du gerade live dabei bist, mach das nach dem Gottesdienst. Wenn du jetzt gerade die Aufzeichnung dir anguckst, dann schreib doch direkt rein, hey, welche Erfahrungen hast du gemacht? Oder vielleicht willst du uns auch mitteilen, dass du denkst, dass wir total beknackt sind, dass wir uns vorstellen überhaupt, es sei möglich, Gott mit unseren Augen, Ohren, Nase, Mund und Händen zu erfahren. Fangen wir uns eine Diskussion an, stell Fragen, whatever, unten in der Kommentarzeile. Also noch ein paar Minuten, dann gehen wir ganz praktisch darauf ein, was das bedeutet und wie das aussehen kann. Wir werden viele Tipps für euch heute haben. Wenn ihr diese Tipps mitnehmen wollt in den Alltag, macht einen Screenshot oder schreibt es euch auf. Aber jetzt erstmal vorher ein kurzer Blick in die Bibel und zwar in das Buch Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet, der vor 2500 Jahren ungefähr gelebt hat. Und wie jeder alttestamentarische Prophet hatte auch Hesekiel eine Vision, eine Gotteserfahrung, während derer er berufen wurde zum Propheten. Und dieses Erlebnis, das er hatte, das ist sehr, sehr abgefahren. Ich lese euch heute nur Auszüge daraus vor, weil das sind die ersten drei Kapitel aus dem Buch Hesekiel. Könnt ihr das gerne mal nachlesen. Es ist äußerst strange. Ich lese vor aus Hesekiel Kapitel 1 bis 3. Ich sah einen Sturm aus dem Norden heranziehen. Eine riesige Wolke, in der ein Feuer flackerte und die von gleißendem Licht umgeben war. In ihrem Inneren glühte es bernsteinfarben aus dem Feuer heraus. Ich hörte Flügel rauschen. Es klang wie das Tosen der Wellen oder wie die Stimme des Allmächtigen, wie das Dröhnen einer Menschenmenge oder der Lärm eines großen Heeres. Dann sah ich etwas, was wie ein Thron aus Saphir aussah. Auf diesem Thron saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. In dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden und ich hörte, wie jemand mit mir redete. Und ein Wind hob mich empor und ich hörte hinter mir ein Getöse wie von einem großen Erdbeben. Gelobt sei die Herrlichkeit des Herrn an ihrem Ort. Und es war ein Rauschen von den Flügeln der Gestalten. Vorher spricht er von eigenartigen Gestalten mit Augen und Gesichtern auf allen Seiten und so weiter. Und er hört das Rauschen der Flügel dieser Gestalten, die aneinander schlugen, und auch ein Rasseln der Räder, da ist dann irgendwie so ein komischer Apparat mit Rädern, den er sieht, neben ihnen. Ein Getöse wie von einem großen Erdbeben. Hesekiel hatte hier eine Begegnung mit dem lauten und farbenfrohen Gott der Bibel. So wie wir uns Gott vielleicht gar nicht vorstellen, wenn wir uns Gedanken machen über ihn. Und diese Erfahrung war alles möglich, aber eins war diese Sache auf keinen Fall: stille Zeit. Das kann man wahrscheinlich so festhalten, würde jeder bestätigen. Hesekiel erlebte Gott mit allen seinen Sinnen. Er spürte den Wind. Der Wind war so krass, dass der Wind ihn sogar weggepustet hat und mit in die Luft gerissen hat. Er sah unaussprechliche Dinge. Er hörte Rauschen, Dröhnen, er hörte Worte, sogar sein Geschmackssinn wurde in Anspruch genommen. Der hat nämlich in dieser Vision, musste er eine Schriftrolle essen. Und es wird jetzt zwar nicht vom Riechen gesprochen in diesem Text, aber wir können davon ausgehen, bei diesem multisensorischen Erlebnis, das Hesekiel hatte, da war bestimmt auch einiges an Gerüchen in seiner Nase mit dabei. Während Silke vor zwei Wochen darüber gesprochen hat, dass es einen Weg gibt, Gott zu begegnen, indem wir in die Schöpfung gehen, indem wir den alltäglichen Reizüberflutungen entfliehen und reingehen in die Ruhe und in die Schönheit der Schöpfung, ist der Weg, den ich euch heute vorstellen möchte, Gott zu begegnen, Gott zu lieben, gewissermaßen genau das Gegenteil. Wer Gott mit all seinen Sinnen erleben möchte, der arbeitet mit Reizstimulation, während Silkes Weg von vor zwei Wochen sich eher gedreht hat um Reizentzug. Lass uns mal ein paar Minuten in die Bibel und in die Kirchengeschichte gucken und mal schauen, wie die Bibel uns vorschlägt und wie wir auch erfahren aus der Kirchengeschichte, wie Menschen der letzten 2000 Jahre Gott mit ihren fünf Sinnen erlebt haben. Und wir gehen diese Sinne jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch. Der erste Sinn: Jesus begegnen durch Hören. Für viele Christen gilt, je stiller, desto heiliger. Und es ist ja auch nicht wirklich falsch. Die Stille, wenn wir uns mal gerade in unserer sehr, sehr stressigen Zeit Stille gönnen, dann ist Stille wie ein Raum, in dem wir Jesus begegnen können. Aber wenn du mal in die Bibel reinschaust, dann hast du mindestens genauso oft, wenn nicht sogar häufiger, den Anspruch Gottes oder die Herausforderung Gottes, dass er sagt, wir sollen ihm dienen, wir sollen ihn lieben, wir sollen ihm begegnen durch laute Töne, ganz oft musizieren und singen. Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied. Alle Völker, alle Länder der Erde, singt zur Ehre des Herrn. Wenn ich über laut singen für Gott nachdenke, dann fällt mir immer mein Freund David Midwood aus Amerika ein. Der war so, als ich ihn kennengelernt habe, Mitte 50, wurde dann wie alle anderen Menschen auch älter, war so um die 2 Meter groß, über 100 Kilo, also ein stattlicher Typ. Ihr seht auch gerade das Foto mit seiner Frau Louise. Und David war ein Mensch, der genau diesen Psalm 96 sehr regelmäßig umgesetzt hat in seinem Leben. Er war ein Frühaufsteher, er ging früh ins Bett, stand früh auf, morgens um 5, 5:30, 6, ging dann alleine in sein Arbeitszimmer, machte sich einen Gospelsong an, sehr laut. Und dieser ehrwürdige Pastor, groß, er selbst hat sich als schlank bezeichnet, das finde ich ist ein bisschen eine Dehnung der Wahrheit, hat diesen Song gehört, hat mitgesungen, hat die Arme hochgerissen und ist durch sein Arbeitszimmer gehüpft, sodass das Haus gewackelt hat, also wirklich gewackelt hat, weil in Amerika haben die meisten Leute ja Holzhäuser. Und in den Momenten war es dann meistens so, dass Louise, die ging immer spät ins Bett, ist länger im Bett geblieben, hat dann immer gerufen, David, no jumping in the morning! Also es war so die Morgenroutine, Lobpreis im Arbeitszimmer und die Frau erinnert ihn dran, bitte könntest du aufhören zu hüpfen. Jesus begegnen durch Hören, durch Musik. Musik ist eine offene Tür in die Gegenwart Gottes. Und damit meine ich auch gar nicht unbedingt Lobpreismusik. Natürlich, Lobpreismusik ist was Tolles, aber ich spreche jetzt gar nicht unbedingt nur von diesem Worship-Pop, den vielleicht irgendeine Megachurch in den USA oder in Australien geschrieben hat. Ist auch schön, ist alles Geschmackssache, ist auch gut, aber ich möchte euch herausfordern, mal über den Contemporary Worship hinauszudenken und möchte euch mal vorschlagen, ein paar andere Lieder euch anzuhören. Zum Beispiel Welt der Wunder von Materia. Schmaudi würde zu bestätigen, ist ein gutes Lied. Ne? Hört euch dieses Lied an, guckt euch das Video an auf YouTube oder Live Forever von Drew Holcomb. Einfach ein geiler Song. Oder The Beast in Me von Johnny Cash. Unschlagbar gut. Oder auch richtig toll What a Wonderful World von Louis Armstrong. Wer in diesen Liedern nicht die Schönheit Gottes durchscheinen sieht, der muss schon absichtlich wegschauen. Das geht gar nicht anders. Aber auch beim Bibellesen ist Hören wirklich eine hilfreiche Sache. Martin Luther hat schon vor 500 Jahren gesagt, dass der biblische Text eigentlich nicht unbedingt erstrangig dazu geschrieben wurde, um ihn nur zu lesen, sondern er war davon überzeugt, dass die Bibel vorgelesen werden soll. Er ging davon aus, dass es noch mehr mit uns macht, wenn wir nicht nur mit unseren Augen, unserem Gehirn den Bibeltext lesen und nachvollziehen, sondern wenn wir den auch hören. Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Warum machst du es nicht mal diese Woche so, dass du zum Beispiel dir Zeit nimmst, bewusst Jesus durch Hören zu begegnen? Zum Beispiel, indem du diese Woche nur mal Hörbibel hörst. Entscheide dich mal ganz bewusst gegen das Lesen und für das Hören. Das kannst du zum Beispiel auf bibleserver.com machen. Die haben eine Hörbibel. Oder es gibt auch verschiedene andere tolle Hörbibeln als MP3. Aber bibleserver.com kann ich dir empfehlen. Oder setz dich doch mal hin, hör dir ein Lied an, entweder ein Lied, das ich dir gerade eben empfohlen habe, oder hey, geh auf den Streamingdienst und hör dir mal ein Album TC-Musik an, einfach Chorgesänge, sehr viel instrumental, und lass diese Musik zu dir sprechen und höre Gottes Worte vielleicht für dich oder Gottes Botschaft für dich in diesen Liedern als eine Möglichkeit. Jesus begegnen durch Hören. Nächster Sinn. Jesus begegnen durch Riechen. What? Wie soll das gehen? Ich komme aus einer, also ursprünglich aus einer sehr, 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 sehr charismatischen Ecke, so aus einer sehr freakigen Gemeinde. Ich war da, habe mich da bekehrt, da war ich 12 und das war ein sehr wilder Haufen. Die ersten 11 Jahre meines Christenseins war dort und da gab es alle möglichen sehr, sehr schrägen Aktionen in den Gottesdiensten. Unter anderem gab es mal eine Phase, wo, also es ist ein bisschen peinlich jetzt, aber ich erzähle es einfach, wo der Pastor die Leute aufgefordert hat, während der Lobpreiszeit himmlische Gerüche wahrzunehmen. Ja, das war so, whatever. Anyways, schreibt uns Kommentare in die Kommentarzeile. Auf jeden Fall gab es eine Anekdote, da ist er dann rumgelaufen zu den Leuten und hat gefragt, was riechst du gerade? Und einer von unseren Teens, aus unserer Teensgruppe, hat gesagt, na, ich weiß nicht, Pommes? Also wer sich gefragt hat, ob es im Himmel mal Pommes geben wird, es ist nicht bewiesen, aber es gibt Hinweise darauf. Wie kann man Jesus begegnen durch Riechen? Im Alten Testament ist es so, dass ganz viel gesprochen wird von Rauchopfern, die Israeliten geopfert haben. Und da ging es sehr stark auch um die Komponente Geruch. Also es ging darum, dass man diese Kräuter und das Zeug, was man da verbrannt hat, dass es zu so einem Qualm wird, der zu Gott hochzieht und ihm Freude bringt. Oder denk mal an die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte, gerade in der katholischen Kirche, in der orthodoxen Kirche, mit Weihrauch. Weihrauch ist für viele Christen über die letzten 2000 Jahre ein ganz fester Bestandteil von ihrem Gotteserleben und Gotteserfahren. Gerüche können helfen, dich in eine bestimmte Gebetsstimmung zu bringen. Wir werden noch hören in dieser Predigtreihe von Ritualen. Wenn du immer beim Gebet einen gewissen Geruch verbindest mit einem Gebet, dann kann es nach einer Weile so sein, dass dieser Geruch dich automatisch in eine Gebetsstimmung schon bringt, weil du diesen Geruch verbindest mit Zeit mit Gott. Deshalb vielleicht mal als Tipp, versuch doch mal diese Woche, besorg dir eine Duftkerze oder ein Räucherstäbchen und verbinde doch mal deine Gebetszeit oder deine Bibellesezeit mit einem besonderen Geruch und lass dadurch deinen Geruchssinn vielleicht auch ein Stück weit mithelfen, Gott wirklich zu begegnen. Okay, dritter Sinn. Gottes Gegenwart fühlen. Der Tastsinn ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist irgendwie eine Sache, die wir nicht so mit Gottes Begegnung verbinden, weil Gott ist irgendwie nicht greifbar. Berührungen sind Kommunikation. Also wenn ich etwas berühre, dann teilt mir das auch etwas mit. Das erinnert mich auch jetzt in der Vorbereitung, dachte ich mir, wie mache ich das, wie begegne ich Gott durch den Tastsinn? Und eine Sache, die ich seit ungefähr 4 Jahren mache, ich habe diesen Stein hier seit 4 Jahren in meiner Jacke. Und immer wenn ich diese Jacke trage und ich stecke meine Hand in diese Jacke, dann spüre ich diesen Stein und jedes Mal spricht Gott zu mir. Weil dieser Stein, der stammt von der Beerdigung meiner Schwiegermutter und dieser Stein wurde quasi als ein Giveaway mitgegeben, das erinnern sollte an den Leitspruch der Beerdigung oder der Trauerpredigt. Und der kommt von Dietrich Bonhoeffer. Und der geht sinngemäß so, wie geht er eigentlich, der Spruch? Gott liebt dich nicht, weil du so wertvoll bist, sondern du bist wertvoll, weil Gott dich liebt. Und das sagt mir Gott jedes Mal zu und spricht mir Gott jedes Mal zu, wenn ich diesen Stein berühre. Ich liebe dich nicht, weil du besonders toll bist, du bist wertvoll, weil ich dich liebe. Also in eigene Worte übersetzt, Gott liebt mich unverdient und bedingungslos. Ich muss ihm nichts bringen, um meine Liebe zu verdienen, seine Liebe zu verdienen. Okay, Jesus begegnen durch Schmecken. Ja, ist vielleicht auch erstmal im ersten Moment ein bisschen abgefahren, aber ich weiß nicht, wann du das letzte Mal ein richtig, richtig gutes Steak gegessen hast. Mein Freund Marc, der informiert mich immer, wenn er ein Steak gegessen hat und informiert mich immer, wie toll es war. Das ist einfach so ein Grundbedürfnis, das er hat, dass wenn er ein gutes Steak isst, mir das auch mitteilt. Und das kennst du vielleicht auch, wenn du was richtig, richtig Gutes isst. Ich bin Vegetarier, ich würde dir eher einen Beyond Meat Burger empfehlen, dann muss auch kein Tier dafür sterben, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wenn du was Gutes isst, kannst du das zum Anlass nehmen, um Gott zu danken, um ihn zu loben dafür, was er geschaffen hat. Ich meine, Gott hätte die Welt auch so schaffen können, dass wir einfach, dass auf dem Boden irgendwelche Lebensmittelpillen liegen. Wir müssen diese Pillen einfach nur schlucken, schmeckt nach nichts und wir sind gut ernährt. Aber Gott hat es für gut befunden, uns Essen zu geben und einen Geschmackssinn zu geben. Ich finde, das ist ein Grund zur Freude und zum Lobpreis. Aber eine andere Sache, die dann vielleicht auch relativ schnell kommt, wie wir Gott durch unseren Geschmackssinn begegnen können, ist das Abendmahl. Das Abendmahl ist so eine Sache, die mich schon immer sehr begeistert und sehr fasziniert. Also die Tatsache, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, wird zum sinnlichen Erlebnis, indem ich Brot esse, indem ich diesen Saft trinke. Da habe ich jetzt diese Woche was gelesen von einem auf Facebook, der hat erzählt, ja, es war eher so eine traditionelle Gemeinde, der Typ, der das geschrieben hat, ist schon ein älterer Typ gewesen und er hat erzählt von damals in seiner alten Kirche und er hat gesagt, die haben immer Abendmahl gefeiert, entweder mit Traubensaft oder mit Kohlsaft, je nachdem, wer das Abendmahl vorbereitet hat. Krass. Also das ist wirklich sehr außergewöhnlich. Wir machen das jetzt nicht mit Kohlsaft. Ich hoffe, ihr habt euer Abendmahl Zeugs bereitstehen, Brot und Saft und so weiter. Wenn du jetzt nicht live dabei bist, sondern dieses Video nachträglich guckst, dann drück doch einfach mal kurz auf Pause, hol ein Stück Brot, hol dir einen Saft, komm zurück vor den Bildschirm und drück wieder auf Play und feier mit uns jetzt Abendmahl. Was mich fasziniert ist, dass ist der Gedanke, dass die Gnade und Barmherzigkeit Gottes durch das Abendmahl tatsächlich geschmacklich und geruchlich spürbar wird. Und dass selbst wenn wir schon das Brot gegessen haben und den Wein getrunken haben oder den Saft getrunken haben, dieser Nachgeschmack der Gnade übrig bleibt. Nimm den Gedanken einfach mit ins Abendmahl. Ich bete ganz kurz für uns und dann nehmen wir gemeinsam Abendmahl. Gott, wir danken dir. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast und in Jesus Christus zu einem von uns gemacht hast. Danke, Jesus, Gottes Sohn, dass du für uns gelebt hast, ein sündloses Leben, ein gerechtes Leben und stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen bist, um unsere Strafe auf dich zu nehmen, damit wir gerecht vor Gott stehen dürfen. Du hast deine Gerechtigkeit auf uns übertragen und Gott sieht deine Gerechtigkeit und nicht mehr unsere Ungerechtigkeit. Danke, Heiliger Geist, für deinen Beistand in unserem Leben und dafür, dass wir das immer wieder neu erinnern und erfahren dürfen, dass Gottes Gnade für uns gilt und dass wir gerettet sind durch das Blut und durch den Tod Jesu Christi und dass er auferstanden ist am dritten Tag. Das wollen wir jetzt bekennen und feiern. Gottes Leib für dich zerbrochen. Und Gottes Blut für dich vergossen. Es ist immer wieder was Faszinierendes, Gottes Liebe zu schmecken. Okay, letzter Sinn. Jesus begegnen durch Sehen, durch unseren Sehsinn mit unseren Augen. Gott ist der Inbegriff der Schönheit und deshalb können wir in der Schönheit der Kunst auch immer wieder Facetten von Gottes Schönheit entdecken. Was ihr jetzt hier seht, ist ein großformatiges Bild, das wir bei uns im Wohnzimmer hängen haben. Das ist ein Bild, das meine Schwiegermutter gemalt hat. Sie war Künstlerin und ich sitze oft in unserem Wohnzimmer und ich gucke mir dieses Bild an. Und es spricht einfach zu mir. Dieses Bild transportiert für mich so ein Gefühl von Geborgenheit. Es geht um Liebe, um Nähe, um Intimität, um Schutz. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild anschaue, denke ich mir, hey, genau, so ist Gott zu mir. Genau so hält Gott mich fest an sich. Oder ein anderes Bild, das wir bei uns zu Hause haben, das ist das hier von Rembrandt, das kennt ihr vielleicht, es ist das Gemälde der verlorene Sohn oder die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Ein sehr bekanntes Bild, das hängt, glaube ich, in St. Petersburg. Es ist ein riesengroßes Bild, es ist ein übermenschengroßes Gemälde. Ist auch so ein Bild, das mich sehr fasziniert und sehr zu mir spricht. Und da bin ich nicht der Einzige. Es gibt einen bereits verstorbenen Autor, Yale-Professor oder war Cambridge-Professor, ist auch egal, und katholischen Priester Henry Nguyen, ist, glaube ich, hollandstämmiger Amerikaner gewesen. Und er hat ein Buch über dieses Bild geschrieben, The Return of the Prodigal Son. Das ist ein Buch, das ist im englischsprachigen Raum ein Klassiker, ein spiritueller Klassiker. Und ich kann es euch nur sehr empfehlen. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und er schildert ist es eine Bekehrungserfahrung? Es ist zumindest eine Gottesbegegnung, die er hat mit Gott, als er im Museum vor diesem Bild in St. Petersburg sitzt und auf einmal beginnt Gott zu ihm zu sprechen. Und ich lese euch mal einen Auszug daraus vor. Unwiderstehlich fühlte ich mich von der innigen Beziehung zwischen den beiden Gestalten angezogen. Die warme rote Farbe des Umhangs des Alten, das goldene Gelb der Kleidung des Jungen und das geheimnisvolle Licht, das die beiden einhüllte. Vor allem aber waren es die Hände des alten Mannes und die Art und Weise, wie sie auf den Schultern des Jungen lagen. Das traf mich an einer Stelle, an der ich niemals zuvor getroffen worden war. In Kunst steckt ganz viel Wahrheit, die uns helfen kann, dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist näher zu kommen, ihn besser kennenzulernen, ihn zu erfahren. als Protestanten, ja, das fing alles so an mit der Reformation, da haben wir so ein Vermächtnis der Bilderstürmer, das heißt, aus Kirchen wurden alle Bilder und alles Verschnörkelte und alles Kunstvolle rausgeschmissen. Und der Protestantismus hat sich sehr verkopft und sehr wortzentriert entwickelt. Und als evangelische Christen haben wir so eine, naja, einfach vielleicht so den Hang, eher Kopfmenschen als Herzmenschen zu sein. Und die Kunst spricht viele von uns rein von der Tradition her gar nicht so stark an. Und ich glaube, das ist wirklich eine Armut, die wir haben. Und das ist ein Schatz, den wir heben können, die Kunst zu entdecken. Und wir sind als HDH eine relativ junge Gemeinde, relativ viele junge Leute. Das heißt, vielleicht haben wir da auch noch weniger Sinn für Kunst als vielleicht Menschen in meinem Alter, so 40 plus, reif und weise, die auch die Kunst, da hinten wird schon gehustet, die auch die Kunst zu schätzen wissen. Ich möchte euch einladen, Gott in Kunst zu erfahren. Zum Beispiel in Filmen. Und damit meine ich jetzt nicht das, was man landläufig als christliche Filme kennt, wofür ich nicht so wirklich großen Sinn habe. Das ist meistens mehr Kitsch als Kunst, ist meistens mehr Predigt als Storyline, es ist meistens sehr platt und nicht sehr kunstvoll. Ich möchte keinem auf den Schlips treten, ich werde jetzt auch keine christlichen Filme nennen, die ich blöd finde, aber ich möchte euch herausfordern, guckt euch nicht nur die flachen In-Your-Face-Filme an, die so einen christlichen Drive haben, sondern guckt euch doch mal wirklich künstlerisch wertvolle Filme an, die aber tatsächlich trotzdem Botschaft von Gott übermitteln, entweder bewusst oder sogar unbewusst. Ich habe 3 Filme als Filmtipps für euch dabei, zum Beispiel den Film Science. Der ist, naja, also er ist nichts für schwache Nerven, schon mit Spannung drin, ist ein Science-Fiction-Thriller. Aber eigentlich ist es ein Film, der die große Frage stellt, wie man weiterleben und weiter an Gott glauben kann, wenn ein geliebter Mensch, und das ist kein Spoiler, weil das ist von Anfang an so, wenn ein geliebter Mensch tragisch stirbt. Und er stellt die Frage, ob Gottes Wirken auch im Leid zu finden ist. Gibt es sowas wie eine Vorherbestimmung? Gibt es sowas wie eine Vorsehung? Gibt es sowas wie einen Plan Gottes auch in den Tragödien unseres Lebens? Ist ein super, super cooler Film mit Mel Gibson, der einfach gut ist. Ja? Guckt euch diesen Film an, wenn ihr ein bisschen gute Nerven habt und auch Spannung ertragen könnt. Und lasst doch mal Gott durch diesen Film zu euch sprechen. Oder ein anderer Film, den ich empfehlen kann, von Martin Scorsese. Silence ist die Geschichte von zwei Missionaren, die nach Japan gegangen sind vor, ich weiß gar nicht, 300 Jahren, 400 Jahren. Und da einiges erleben, sagen wir es einfach mal so. Ist einfach ein Hammer Film, der wirklich zum Nachdenken anregt über Gott, über Gottes Wirken. Was ist eigentlich los, wenn Gott schweigt? Super guter Film. Oder 3. Film, den ich euch empfehlen kann, für die etwas anspruchsvolleren Filmfans. Da würde meine Schwester jetzt sagen, nein, den fand ich gar nicht gut. Ist Tree of Life von Terrence Malick. Das ist ein Filmemacher, der meistens christliche und spirituelle Themen verarbeitet in seinen Filmen. Ich glaube, er ist auch Christ. Und der Film ist eigentlich ein Gebet. Der geht relativ lang. Und es ist eigentlich ein Gespräch eines der Protagonisten, Jack, mit Gott. Also der Film ist immer wieder Gebetssequenzen und dann Vergangenheit aus Jacks Leben. Und Jacks Leben wird von der Kindheit bis ins hohe Erwachsenenalter geschildert. Und er ist so hin und her gezogen zwischen 2 Prinzipien in seinem Leben. Und zwar dem Prinzip von Gottes Gnade. Die wird dargestellt in Person von der Mutter. Und das Prinzip des harten Überlebenskampfes. Das wird dargestellt durch Brad Pitt, der den Vater spielt. Und wenn du jetzt sagst, eine Lebensgeschichte schon mal spannend, das möchte ich gerne spoilern und ein bisschen teasern. Es beginnt mit der Schöpfung. Also es ist total abgefahren. Und dieses Prinzip der Gnade und Survival of the Fittest, diese 2 gegensätzlichen Prinzipien ziehen sich durch diesen Film von Anfang bis Ende. Es ist ein super faszinierender, eher meditativer Film. Schon eher anspruchsvoll, aber ey, probier's doch mal aus. Und guck dir diesen Film doch mal betend an und frage Gott, hey, was möchtest du zu mir sagen? Was möchtest du als Botschaft vermitteln? Also, Kunst spricht Gottes Botschaft zu uns. In der Schönheit der Kunst können wir die Schönheit Gottes erleben. Also, versuch doch mal bitte in der nächsten Woche durch Sehen Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, was momentan gerade in der Kunsthalle hängt, aber probiert es doch mal aus, geh in die Kunsthalle und lauf betend durch die Kunsthalle und sage, Gott, zeig mir mal ein Kunstwerk, durch das du zu mir sprechen möchtest. Und dann bleib doch mal eine halbe Stunde vor diesem Kunstwerk stehen, guck das an und bete und frag Gott, was er dir sagen möchte. Der laute und farbenfrohe Gott der Bibel kann und will dir begegnen und möchte, dass du ihn erlebst mit all deinen Sinnen. Dieser Gott, der so abgefahren dargestellt wird und so total over the top ist eigentlich, wie wir das in Hesekiels Vision von Gott und seiner Herrlichkeit gelesen und gehört haben, dieser Gott wurde in Jesus Christus einer von uns, damit wir ihm nah werden können. Dieses absolut majestätische Wesen, dieses absolut unvorstellbare, diese absolut unvorstellbare Person ist einer von uns geworden, damit wir ihn tatsächlich hören, sehen, riechen, schmecken, berühren können. Im Leben als Christ, da geht es nicht einfach nur um Religion. Da geht es nicht einfach nur um Glaubenssätze und Gebote. Im Leben als Christen ist im Zentrum eine Person, Jesus Christus. Und genauso wie Thorsten im Anfang unserer Predigt heute im Beispiel die Pizza nicht einfach nur mit einem Sinn genießen kann und es sehr schade ist, wenn er das tut, so ist es auch, wenn wir mit der Person Jesus Christus, dem Auferstandenen, der jetzt lebt, wenn wir den nur auf eine Art und Weise eindimensional begegnen wollen. Jesus möchte, dass wir ihn ganz erleben als Person mit allem drum und dran, mit all unseren Sinnen. Er ist da. Du bist da. Worauf wartest du? Das ist die große Frage. Er möchte dir begegnen. Jesus, wir sind oft so eingefahren und festgefahren mit der Art und Weise, wie wir dir begegnen. Mit der Art und Weise, wie wir dich suchen, wie wir glauben, dass du bist und wie wir glauben, dass du dich finden lassen möchtest. Wir sind so geprägt von unserer Kultur, aber auch von unserer Kirchentradition. Du bist viel größer und du bist viel weiter und du bist viel vielfältiger, als wir uns das vorstellen. Und wir wollen tatsächlich mehr Wege finden, mehr herausfinden, wie du bist. Wir wollen Neuland betreten und wollen dich auf Arten und Weisen begegnen, wie wir es noch nicht getan haben. Wir wollen dir auf Arten und Weisen unsere Liebe ausdrücken, wie wir es noch nicht getan haben. Herr, bewahre uns davor, dass wir einfach nur zufrieden sind mit dem, was wir machen und denken, ja, das ist halt mein Ding und du machst halt dein Ding. Sondern gib uns wirklich die Möglichkeit und die Offenheit und auch eine Leidenschaft dafür, dich besser kennenzulernen, damit wir auf neue Art und Weise dir begegnen können. Vielleicht noch ein Gedanke zum Schluss. Wir haben euch das Buch von Christian Schwarz empfohlen, Die drei Farben meiner Spiritualität. Und er spricht da von Glaubenswachstum. Und er sagt, es gibt zwei Wachstumslevels. Es gibt A-Level-Wachstum und B-Level-Wachstum. A-Wachstum wäre, dass man sagt, hey, ich finde heraus, was meine Art und Weise ist, Gott zu begegnen. Und ich feiere das und ich freue mich darüber. Und ich möchte es weiter ausbauen und verstärken. Und ganz bewusst diesen Weg gehen, der mein Weg ist. Zum Beispiel Bibel lesen oder Lobpreis oder, wie wir jetzt von der Silke gehört haben, in der Schöpfung Gott begegnen. Das ist Level A-Wachstum. Christian Schwarz sagt, und da würde ich ihm total recht geben, was wir brauchen, ist Level B-Wachstum. Level A ist ich und meine Suppe, so in meinem Teller. Level B ist über den Tellerrand hinausgucken und zu schauen, was gibt es denn noch für Arten, Gott zu begegnen? Was machen die anderen? Wie begegnen die anderen? Jetzt nicht nur in meinem Umfeld, sondern vielleicht auch in meiner Kirche oder über meine Kirche hinaus. Es gibt weltweit ganz unterschiedliche Formen von Christsein und Kirchen. Wie machen die anderen das? Und Level B-Wachstum wäre dann, ich möchte nicht nur mein Ding machen, mein Ding feiern und sagen, oh, meins ist richtig cool und das, naja, gibt es vielleicht auch noch, aber das ist ja nicht so gut wie meins. Sondern Level B ist, ich möchte hiervon lernen, damit mein geistliches Leben wirklich ausgewogener wird, breiter wird, nicht so eng geführt wird. Und da möchte ich dich herausfordern, auch für die Hausgruppe, wenn ihr über diese Dinge redet. Verfalle nicht zu schnell in die Haltung, ja, okay, damit kann ich gar nichts anfangen, ist nicht mein Ding, macht ihr mal bitte, sondern schau auf diese Zugänge, auf diese Wege, Gott zu begegnen und lass dich darauf ein, wenn es nicht dein Weg ist, den du so von Natur aus drauf hast, dann wird es erstmal ein bisschen schwierig sein. Aber da steckt so eine Bereicherung drin, wenn du diesen Weg wirklich ausbaust in deinem Leben. Es wäre viel zu schade, das sofort zur Seite zu schieben und stattdessen einfach nur immer den gleichen ausgetrampelten Pfad zu laufen, den man schon so lange geht und schon so lange kennt und routiniert drin ist und eigentlich auch nichts mehr Großes erwartet. Also, lasst euch herausfordern, nehmt euch diese Woche vor, ich möchte Gott mit all meinen Sinnen erleben und ich möchte Gott mit all meinen Sinnen ausdrücken, wie sehr ich ihn liebe.